Radikal einmischen, der Podcast von CEOPS.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Radikal einmischen, eurem Podcast von CEOPS. Mein Name ist Henriette und ich habe heute eine Gästin dabei, die wir bereits kennengelernt haben. Hallo Sophia.
Hallo.
Wir wollen uns heute mal den Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung annehmen und darüber diskutieren, ob der überhaupt für die politische Bildung als Rahmen geeignet ist. Vielleicht steigen wir einfach mal ein. Was ist die FDGO und wie wird oder wurde sie angewandt?
Also die freiheitlich-demokratische Grundordnung, kurz FDGO, kommt an ein paar Stellen im Grundgesetz vor, zum Beispiel Artikel 18 und Artikel 21. Artikel 18 im Grundgesetz besagt, dass wer Grundrechte wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, diese Grundrechte verwirkt. Und Artikel 21 Grundgesetz beinhaltet, dass auch Parteien, die darauf hinwirken, die FDGO zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, verfassungswidrig sind und von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen sind. Und auch ganz wichtig, die Feststellung von Verfassungswidrigkeit liegt beim Verfassungsgericht. Das heißt also, dass es sich bei der FDGO erstmal nur um einen rechtlichen Begriff aus dem Verfassungsrecht handelt.
Ah, stimmt. Das kommt mir jetzt doch irgendwie noch bekannt vor. Und wenn mich nicht alles täuscht, war es dann ja auch im Zuge von Parteiverbotsverfahren, vor allem gegen die Sozialistische Reichspartei 1952, oder?
Stimmt, ja.
Dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung herangezogen wurde, richtig?
Ja, genau. Die Sozialistische Reichspartei war eine nationalsozialistische Partei in Nachkriegsdeutschland, die sich auch explizit in der Tradition der NSDAP verstand. Und die zweite Partei, die verboten wurde, war dann die KPD 1956. Und im Prozess ums Parteienverbot gegen die Sozialistische Reichspartei wurde dann auch die FDGO erstmals vom Bundesverfassungsgericht ausdefiniert.
Was genau bedeutet ausdefiniert?
Naja, die Artikel im Grundgesetz sind bis dahin ja relativ allgemein oder auch ungenau. Und 1952 wurde dann eben in diesem Parteienverbot die FDGO erstmals definiert. Und zwar als Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine Herrschaftsordnung darstellt. Und eben auch, dass zu dieser politischen Ordnung Prinzipien wie Menschenrechte, Gewaltenteilung, aber auch das Recht auf Opposition und viele weitere Prinzipien gehören.
Die Prozesse waren auch ziemlich komplex, wie ich mich erinnere, und teilweise ja auch umstritten. Aber ich finde, man erkennt an ihnen schon ganz gut den politischen Kontext, in dem der Begriff der FDGO angewandt und auch spezifiziert wurde. Einerseits im postnationalsozialistischen Westdeutschland, der Bonner Republik, welche ziemlich wertkonservativ war, andererseits in Abgrenzung zur Systemkonkurrenz zur DDR.
Ganz genau. Und da sind wir auch schon bei dieser Verbindung von freiheitlich-demokratischer Grundordnung und Extremismustheorie. Also einerseits irgendwie die kommunistische Partei und dann eine rechte Partei, die Sozialistische Reichspartei. Diese Verbindung von freiheitlich-demokratischer Grundordnung und Extremismustheorie, auf die wir heute zu sprechen kommen wollen. Und warum wir beides vielleicht nicht ganz so geeignet als Maßstab für die politische Bildungsarbeit halten.
Vielen, die sich damit beschäftigen, kommen beim Begriff Extremismustheorie die Namen Uwe Backes und Eckhard Jesse in den Sinn. Kannst du vielleicht ganz kurz wiedergeben, was ihre Thesen waren?
Also in aller Kürze wird im Podcast, natürlich sind die Werke durchaus ein wenig komplexer, aber ich breche das jetzt einfach mal ganz kurz runter. Die Grundannahmen der Extremismustheorie nach Backes und Jesse sind beispielsweise, dass es eine demokratische Mitte gibt, die sich auf dem Boden der FDGO bewegt und an deren Ränder befinden sich dann verschiedene Pole des Extremismus, also gleichermaßen Links- und Rechtsextremismus. In diesem Sinne wird Extremismus dann als Antithese zum demokratischen Verfassungsstaat, also der politischen Mitte, die freiheitlich-demokratischen Grundordnung, verstanden.
Das schreit ja förmlich nach Hufeisentheorie, also dieser Vorstellung, dass sich die politische Linke und die politische Rechte ähnlich sind und sich in der Form des Hufeisens in ihrem Extremismus sogar annähern. Die hält sich leider wacker in der Öffentlichkeit, auch wenn es dazu mittlerweile schon Unmengen an kritischen Anmerkungen aus der Wissenschaft und aus der Praxis gibt. Mir fällt da zum Beispiel der Sozialwissenschaftler Samuel Salzbord ein. Der schreibt, dass uns einer formalen Gegnerschaft zum politischen System eine Vergleichbarkeit von Zielen und Wertvorstellungen abgeleitet wird, die es so natürlich in keinster Weise gibt. Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge formuliert das so. Bei der Hufeisentheorie wird von den politischen Inhalten abstrahiert. Das heißt, es wird nicht unterschieden, dass Linke sich auf eine egalitäre Gesellschaft als Ziel mit Werten wie Gleichheit und Gerechtigkeit beziehen, während Rechte von einer inhärenten Ungleichheit zwischen verschiedenen Gruppen ausgehen. Wie siehst du das?
Ich würde da auf jeden Fall mitgehen, aber dennoch nochmal das Gegenargument dazu in den Raum stellen. VertreterInnen der Extremismustheorie reagieren auf diese Argumente mit dem Gegenargument, dass Vergleiche keine Gleichsetzung darstellen und dass es vielmehr darum geht, Strukturmerkmale zu vergleichen, also so Dinge wie Freund-Feind-Denken, ein geschlossenes Weltbild, ein absoluter Wahrheitsanspruch und weniger um die Bewertung der Ideologien als gleichwertig.
Da steckt ja auch diese Annahme drin, dass es eine klare Trennung zwischen einer demokratischen Mitte und den extremen Rändern gibt.
Ganz genau. Und die gibt es ja aber in Wirklichkeit gar nicht. Das heißt, die Übergänge sind fließend und die sogenannte Mitte wird ja sozusagen auch erst dadurch konstruiert, dass man sie gegen diese extremen Ränder abgrenzt. Und es zeigt, finde ich, auch ganz gut, wie dieses Bild auch eine gewisse Entlastungsfunktion für die politische Mitte hat. Also sagen zu können, nee, das sind wir nicht, das ist der extreme Rand und wir haben damit nichts zu tun. Aber wir wissen halt auch aus verschiedenen Studien, beispielsweise die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass Ungleichheitsvorstellungen auch in der Mitte der Gesellschaft sehr, sehr weit verbreitet sind. Ein Ergebnis der Mitte-Studie von 2021 war zum Beispiel, dass der Anteil der Bevölkerung, die mit teils auf rechtsextreme Aussagen reagieren, zugenommen hat. Und es ist ja erstmal ein ambivalentes Ergebnis, aber ForscherInnen analysieren das unter anderem dahingehend, dass sich in dieser Teils-Teils-Antwort auch latente Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen verbergen kann. Und das heißt, wir sehen hier, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der zwar nicht als aktive Befürworter für zum Beispiel Rechtsextremismus auftritt, aber eben auch nicht rechtsextreme Aussagen klar ablehnt.
Also mir fällt da direkt noch ein weiterer Kritikpunkt ein. Und zwar wird ja oft gesagt, dass die Extremismustheorie auch sehr stark staatszentriert ist. Kannst du dazu noch was sagen?
Also wenn man beispielsweise die extreme Rechte erst dann anschaut, wenn es zu Angriffen auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung kommt, also Angriffe gegen den Staat, seine Institutionen und die Repräsentantinnen, wie zum Beispiel Bundestagsabgeordnete oder Minister, dann ist es ja schon relativ spät, weil davor passiert ja in der Regel schon ganz, ganz viel und eben auch verbale, aber auch körperliche Angriffe, also wir reden hier von Gewalt, auf ethnische, religiöse oder auch sexuelle Minderheiten. Und das ist ja auch ein Angriff auf demokratisches Zusammenleben und Miteinander. Und gleichzeitig ist die Theorie auch sehr statisch und sehr wenig dynamisch. Das heißt, man schaut sich nicht irgendwie Ursachen für die Entstehung von Extremismus an, so Fragen wie strukturschwache Gegenden in den 90ern in Ostdeutschland oder wie die Transformation abgelaufen ist. Man analysiert weniger Dynamiken und Wandel und dann läuft man eben Gefahr, Radikalisierungsprozesse und ihre Verbreitung nicht vollständig auf dem Schirm zu haben. Und da kommt eben unter anderem auch diese Kritik her, dass Behörden auf dem rechten Auge blind sind.
Ja, spannend. Das knüpft genau an das an, was ich auch noch sagen wollte. Und zwar, dass die Extremismustheorie ja auch von Staatsbehörden verwendet wird. Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, also der offizielle Extremismusbegriff im Duktus der Behörden konzentriert sich eben, wie gesagt, nur auf Aktionen, Bestrebungen, die sich gegen die FDGU richten und ignoriert dabei eben Einstellungsmuster. Und dadurch kommt es oft zustande, dass Taten mit einem teilweise nicht zu übersehenden politischen Motiv eben übersehen werden. Und ein Beispiel hierfür ist der Rechtsextremismus, der in erster Linie oft irgendwie so, ja, natürlich ideologisch mit deutschem Nationalismus verbunden wird. Und dadurch ist eben diese Tendenz entstanden, rechtsextreme Ideologien und Handlungen nicht als solche zu erkennen. Aber auch so Fragen wie, wer zum Linksextremismus gezählt wird, ist sehr umstritten, weil die vermeintliche Ablehnung der FDGO wird im Fall von linken Gruppen mit der Ablehnung oder Kritik am Kapitalismus festgemacht. Und tatsächlich ist das Grundgesetz ja aber wirtschaftspolitisch neutral und das Bundesverfassungsgericht hat auch entschieden, dass die FDGO wirtschaftliche Neutralität aufweist und deswegen ist diese Einordnung so ein bisschen problematisch und unklar. Was man aber erkennen kann an diesen Beispielen, ist, dass die Bewertung davon, wer als extremistisch gilt oder wer nicht als extremistisch gilt, eben ganz oft von den Sicherheitsbehörden ausgeht und dieser sicherheitspolitische Blick dominiert.
Ja, danke für diesen Input. Das finde ich auch nochmal einen super wichtigen Punkt. Wer hat da überhaupt die Deutungshoheit auch in der breiteren Gesellschaft? Vielleicht nochmal zusammenfassend für unsere Zuhörenden. Warum würdest du sagen, dass die FDGU und die Extremismustheorie vielleicht nicht so geeignet sind für die politische Bildungsarbeit?
Naja, politische Bildungsarbeit hat ja verschiedene Ziele, aber grundsätzlich eben schon so das Ziel, Ressourcen von Individuen zu stärken, einen ganzheitlichen Bildungsansatz zu fahren und auch die Mündigkeit und Emanzipation von Teilnehmenden zu fördern. Wenn man aber dieses sehr staatszentrierte Verständnis von Demokratie annimmt, dann kriegt politische Bildungsarbeit oft diese sicherheitspolitischen Facetten und Aspekte, die sie meiner Meinung nach nicht unbedingt bedarf. Und wenn man Extremismus als Ablehnung der demokratischen Verfassung versteht und annimmt, dass sich dieser hauptsächlich an den Rändern befindet, dann verhindert es auch oft die Auseinandersetzung mit eigenen Ungleichheitsvorstellungen, die, wie gesagt, aber halt auch in der sogenannten Mitte sehr weit verbreitet sind. Und politische Bildungsarbeit soll ja aber eigentlich einen Raum schaffen, um möglichst früh an so Dingen zu arbeiten, also möglichst früh reflektieren zu können, welche Ungleichheitsvorstellungen man in sich trägt, welche man in seiner eigenen Gesellschaft beobachten kann und auch wie man dagegen angehen kann. Und wir finden, dass es auch ganz wichtig ist, schon an diesem Punkt anzusetzen und nicht erst sehr viel später, wenn man schon von Einstellungen der extremen Rechten oder Ähnlichem spricht.
Gibt es denn dann ein geeignetes und praxisnahes Konzept, das weniger ideologisch aufgeladen ist, egal von welcher Seite?
Also ich denke nicht, dass es einen Begriff oder auch ein Konzept gibt, das von allen akzeptiert ist und nicht unter Kritik steht, aber ich würde auch sagen, dass das gar nicht unbedingt das Ziel zu sein hat, sondern dass es ja eher darum geht, das Verständnis dafür zu schärfen, dass diese konkurrierenden Konzepte ja auch eine Art Brille sind, mit denen man unterschiedliche Phänomene analysieren kann. Wir bei CIOPS, aber auch viele andere Projekte der politischen Bildungsarbeit bevorzugen zurzeit den Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, kurz GMF. Und darunter versteht man eben abwertende und ausgrenzende Einstellungen gegenüber Menschen, denen man eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zuweist. Das heißt, es ist gar nicht so ausschlaggebend, ob ein Individuum wirklich einer bestimmten Gruppe angehörig ist, sondern vielmehr, dass er oder sie so gelesen wird. Und Beispiele für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit reichen eben von Antisemitismus, antimuslimischem Rassismus, Sexismus, Antifeminismus bis hin zur Abwertung von Sinti und Roma, Asylsuchenden oder Langzeitarbeitslosen. Und bei GMF steht damit eben die Einstellung im Vordergrund und nicht bei der Extremismustheorie das Verhältnis zur Verfassung.
Okay, und wie erkennt man nun gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit?
Gemeinsam haben diese Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, dass sie auf Ungleichheitsvorstellungen beruhen, die sich, wie eben schon gesagt, auch in der Mitte der Gesellschaft verorten lassen. Also Stereotype, Ungleichheitsvorstellungen, diskriminierendes Verhalten bis hin zu Hass. Und außerdem erkennt man GMF auch immer ganz gut an so Sätzen wie alle Frauen sind so und so, Langzeitarbeitslose sind so und so. Also wenn von Einzelnen auf eine größere Gruppe geschlossen wird und einfach so Charaktereigenschaften einer Gruppe zugeschrieben wird. Und GMF als Konzept hat eben den Vorteil, dass man mit der politischen Bildungsarbeit sehr früh an diesen Stellen ansetzen kann.
Du meintest ja gerade, dass es keinen allgemein akzeptierten Begriff oder kein allgemein akzeptiertes Konzept gibt, das nicht aus irgendeiner Perspektive kritisiert wird. Wie lautet denn die Kritik an der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit als Vorstellung für die politische Bildungsarbeit?
Genau, ich stelle die Kritik gleich dar, will aber nochmal sagen, dass es auch gar nicht so tragisch ist, dass Begriffe und Konzepte irgendwie kritisiert werden, sondern ja auch irgendwie Ausdruck von lebendigen Debatten und Austausch. Aber ein Kritikpunkt ist auf jeden Fall, dass durch diese Betonung einer bestimmten Gruppe diese Gruppe auch erst konstruiert oder reproduziert wird. Das heißt, wer sind denn zum Beispiel die Asylsuchenden oder die queeren Menschen? Auf jeden Fall ja keine homogene Gruppe, aber indem man immer wieder von dieser einen Gruppe ausgeht, packt man natürlich ganz viele verschiedene Erfahrungen und Lebensrealitäten zusammen, die vielleicht so gar nicht so homogen oder so eindeutig sind. Und außerdem wird kritisiert, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eben sehr stark auf Verhalten und Einstellungen von Individuen abstellt und nicht so sehr an Strukturen arbeitet oder diese bearbeitet. Zum Beispiel Kolonialismus oder auch Ausbeutung als Strukturen, die ja weit über eine einzelne Person hinausreichen.
Das heißt, die beiden Konzepte Extremismus, aber auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit haben ihre Lücken.
Auf jeden Fall, ja. Wobei ich schon sagen würde, dass die Kritik an der Extremismustheorie schon auch noch ein bisschen substanzieller ist. Trotz aller Kritik an der Extremismustheorie, wir werden aber auch weiterhin Wörter wie Extremismus verwenden müssen, um Phänomene wie die extreme Rechte zu beschreiben. Dann aber halt eben, um sich mit ihrer Ideologie, ihren Strukturen und Entwicklung auseinanderzusetzen und weniger um Vergleiche zwischen Extrem zu ziehen. Und es lohnt sich eben auch weiterhin von Extremismus zu sprechen, wenn man sich das zielgerichtete Agieren von bestimmten Akteurinnen anschaut. Also so Fragen wie agiert zum Beispiel die identitäre Bewegung? Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hingegen ist total gut für die politische Bildungsarbeit geeignet. Es setzt sehr früh an und kann eben den Blick auf die eigene Gesellschaft und die dort existierenden Ungleichheitsvorstellungen schärfen. Und gleichzeitig erfasst gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aber eben nicht so das Ausmaß der extremen Rechte.
Das war eine ziemlich gute Zusammenfassung. Danke, Sophia. Ich finde, damit ist erstmal ein guter Überblick geschafft. Falls ihr es noch nicht getan habt, aber voll Bock habt, euch noch weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, nachdem ihr diese Folge gehört habt, meldet euch einfach zu unserem Lehrgang an. Da reden wir auch sehr ausführlich über genau solche Themen und wie wir in unserem Alltag damit umgehen können, was wir dem entgegensetzen können. Infos dazu findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke, Sophia, fürs Dasein, fürs uns informieren. Und ich bin Henriette, das war Radikal Einmischen und wir hören uns in der nächsten Folge.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ciao, ciao.
Tschüss.